Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen.
Wir danken sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
So wurde am vergangenen Sonntag in der Messe gebetet, die bei Radio Horeb übertragen wurde. Und mit diesem kurzen Ausschnitt aus der Messe sind wir mitten in unserem heutigen Thema Liturgie, Mitfeiern und Verstehen. Das ist heute unser Thema. Dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich bin Ulrich Schwab. Grüß Gott. Über Liturgie, über Abläufe in der katholischen Messe, über Symbole, über die Liturgiesprache wollen wir uns heute unterhalten. Unser Studiogast ist ein Fachmann auf dem Gebiet Liturgie. Zu uns gekommen ist heute Professor Winfried Haunerland. Er lehrt an der Universität München in der Fakultät der katholischen Theologie im Fach Liturgiewissenschaft. Grüß Gott, Herr Professor Haunerland.
Grüß Gott, Herr Schwab.
Herr Professor Haunerland, gerade haben Sie einen Eindruck bekommen, wie sich Liturgie im Radio anhören kann. Radio Horeb betrachtet die Übertragung der Liturgie, der Messe, aber auch des Stundengebets als Säule im Programm. Auch im öffentlich-rechtlichen Radio gibt es Übertragungen von Gottesdiensten, auch im Fernsehen. Würden Sie aus der Sicht der Liturgiewissenschaft, kommen Sie da ein bisschen ins Grübeln, weil die Liturgie über die Kommunikationsmittel nur eingeschränkt zur Geltung kommt? Oder würden Sie sagen, auch ein Gottesdienst übers Radio, das kann schon auch ein würdiger Gottesdienst sein?
Also ich denke, die Mitfeier des Gottesdienstes konkret vor Ort ist etwas ganz Eigenes, was durch nichts ersetzt werden kann. Nicht durch das Fernsehen, nicht durch das Radio, nicht durch ein Video oder irgendetwas. Aber was der Rundfunk leisten kann, ist, dass er Menschen, die nicht in der Lage sind, am Gottesdienst teilzunehmen, eine Möglichkeit gibt, sich geistlich mit einer feiernden Gemeinde zu verbinden. Das Radio ist in der Regel dafür ein besonders gutes Medium, weil das Radio die konkret versammelte Gemeinde relativ wenig stört. Fernsehübertragungen haben manchmal die Schwierigkeiten, dass man viel mehr Rücksicht nehmen muss auf die Eigengesetzlichkeit des Fernsehens. Und das führt schon dazu, dass die tatsächlich feiernde Gemeinde durch die mediale Übertragung gestört wird.
Also das Radio ist aufgrund der geringeren technischen Notwendigkeiten vor Ort für die Übertragung geeigneter, sagt Professor Winfried Haunerland. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität in München. Seit 2005 hat er dieses Amt inne. Ich stelle Sie kurz den Hörern vor. Sie sind Jahrgang 1956, sind in Essen geboren. Sie haben die katholische Theologie studiert in Bochum, Tübingen und in München. 1982 wurden Sie in Essen zum Priester geweiht. 1988 haben Sie sich promoviert. Danach folgte eine Dozententätigkeit im Fach Liturgik. 1994 wurden Sie habilitiert für das Fach Liturgiewissenschaft durch die Theologische Fakultät der Universität München. Weitere Stationen Ihrer Hochschullaufbahn waren dann Linz, Würzburg und jetzt eben seit März 2005 die Universität München, wo Sie als Professor für Liturgiewissenschaft lehren. Zudem ist Professor Haunerland Berater der Kommission für liturgische Fragen der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist Berater der Kommission für die Übersetzung liturgischer Texte ins Deutsche und er ist Mitglied in der Erzdiözese München und Freising in der Diözesankommission für Liturgie. Damit sind Sie, Professor Haunerland, man kann sicherlich sagen, einer der führenden Fachleute im deutschsprachigen Raum in Fragen der Liturgie. Darf ich vielleicht nochmal Bezug nehmen auf Ihren Lebenslauf? Wann haben Sie denn begonnen, damit sich für Liturgie zu interessieren?
Ich bin relativ früh von meinen Eltern zum Gottesdienst geführt worden, habe am Gottesdienst der Kirche immer teilgenommen, bin dann auch relativ früh Ministrant geworden und sicherlich auch durch die Liturgie auf den Weg gekommen, der mich dann zum Priestertum geführt hat. Dass ich mich für die Liturgie als Wissenschaft interessiert habe, geht zwar einerseits in die Zeit des Grundstudiums zurück, weil dort Liturgiewissenschaft auf dem Plan stand, aber es hat eigentlich erst nach meiner Priesterweihe noch einmal einen Anstoß gebraucht, dass mein damaliger Bischof gesagt hat, er wünschte eigentlich, dass ich in Liturgiewissenschaft promovieren würde, und da das nicht gegen meine Natur war, habe ich dem gerne zugestimmt.
Gab es trotzdem so etwas wie eine Faszination für den Bereich Liturgie?
Es gab natürlich eine Faszination. Ja, es gab ein Beheimatetsein in der Liturgie. Es gab Freude an liturgischen Feiern. Es gab auch Freude an liturgischen Inszenierungen, also an dem, was sich auch entwickelt, was man sehen kann, was man hören kann. Aber es gab genauso eine Faszination auch für das, was eigentlich in der Liturgie geschieht, das, was sich gerade eben auch dem Auge entzieht, was also hinter dem Sichtbaren sich abspielt. Das heißt, es gab auch zutiefst ein theologisches Interesse an der Liturgie.
Gerade diesen theologischen Hintergrund von dem, was sich in der Liturgie vollzieht, wollen wir heute auch ein Stück weit in einigen Elementen beleuchten. Zunächst aber müssen wir uns dem Begriff Liturgie noch ein bisschen nähern. Bis jetzt haben wir ihn noch nicht erklärt. Wie erklärt denn ein Liturgiewissenschaftler das, womit er sich beschäftigt?
Also wenn man heute von Liturgie spricht, dann ist dieses Fremdwort, was es ja ist, in breiteren Kreisen, zumindest in kirchlichen Kreisen, bekannt, und es wird eigentlich gleichbedeutend mit dem Begriff Gottesdienst benutzt. Das ist auch prinzipiell durchaus legitim, und insofern gibt es also durchaus auch eine Liturgie in anderen Kirchen, es gibt Liturgie sogar in anderen Religionsgemeinschaften. Aber es gibt dann nochmal einen Liturgiebegriff, der in der katholischen Kirche auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil her geprägt ist. Und dieser Liturgiebegriff ist etwas eingeschränkter, weil er die Liturgie als jene gottesdienstlichen Feiern ansieht, die von der Kirche geordnet sind, genau genommen sogar eigentlich jene liturgischen Feiern, die im römischen Ritus, für den gesamten römischen Ritus durch Rom geordnet sind. Und er nennt dann eben oder er grenzt diese Liturgie dann ab von anderen gottesdienstlichen Feiern, die in der Verantwortung des Bischofs geschehen, sogenannte Diözesanliturgie, oder von gottesdienstlichen Feiern, die man eher zur Volksfrömmigkeit rechnet. Man muss also, wenn man den Begriff Liturgie benutzt, immer aufpassen, ob man hier den eher rechtlich eng gefassten römisch-katholischen Liturgiebegriff benutzen will oder ob man den weiteren Begriff hat, der eigentlich alle gottesdienstlichen Feiern einschließt.
Also der weitere Begriff meint alle Gottesdienste. Was kann man sagen, was gehört denn alles zur Liturgie? Was macht die Liturgie zu einer solchen?
Also ich denke, theologisch gehört zur Liturgie einerseits dazu, jedenfalls zu dem, was wir theologisch in der katholischen Theologie als Liturgie bezeichnen, dass es ein Gottesdienst der Kirche ist, also damit nochmal abgegrenzt ist auch vom privaten Gebet des Einzelnen. Dieser Gottesdienst der Kirche zeichnet sich dadurch aus, dass einerseits Gott der Ersthandelnde in dieser Liturgie ist. Wir merken das ganz besonders dann, wenn eben in der Liturgie regelmäßig heute auch die Heilige Schrift verlesen wird. Wir können fast sagen, es gibt keine liturgische Feier, in der das Wort Gottes, die Bibel, nicht vorkommt. Und das Wort der Heiligen Schrift ist zuerst Gottes Wort an uns. Das heißt, in der Liturgie sind wir zuerst empfangene Menschen, denen Gott etwas schenken will. Aber das Zweite gehört dann auch zur Liturgie dazu, dass wir auch antwortende Menschen sind, die Gott Antwort geben auf seine Ansprache, die zu ihm beten, ihn loben, ihn preisen, aber auch Bittgebete vor ihn tragen dürfen.
Meine Frage wäre jetzt zum Beispiel auch nach den äußerlichen Elementen der Liturgie gewesen. Oder kann man zum Beispiel sagen, auch Musik gehört ganz wesentlich zur Liturgie?
Eine wesentliche Dimension von Liturgie ist, dass sie Äußeres und Inneres zusammenhält. Das heißt, Liturgie ist eben nicht die mystische Schau oder der fromme Gedanke, sondern Liturgie ist etwas äußerlich Wahrnehmbares, etwas Hörbares, etwas mit allen Sinnen Erfahrbares. Und dazu gehört natürlich dann das, was ich hören kann. Insofern gehört die Musik dazu. Das gesprochene Wort gehört dazu. Es gehört aber auch das, was ich sehen kann. Das heißt, also auch Gewänder oder selbst Blumen und Kerzen, das, was ich riechen kann, der Weihrauch ist auch eben ein Element, was sowohl im Osten als auch bei uns in der römisch-katholischen Liturgie ja an bestimmten Tagen eine große Bedeutung haben kann. Es gehört auch das dazu, was ich tasten kann, also wo ich etwas fühle, wenn ich das Weihwasser nehme oder wenn mir die Hände aufgelegt werden. Und es gehört schließlich auch das dazu, was ich schmecken kann. Wir kennen das von der Eucharistiefeier vor allen Dingen, wenn wir eben Brot und Wein essen. Aber all diese äußerlich wahrnehmbaren, sinnlich erfahrbaren Dinge sind Träger einer unsichtbaren Wirklichkeit, dessen, was letztlich Gott uns darin schenkt oder was sich zwischen Gott und den Menschen abspielt und was eben nicht sinnlich erfahren kann. Aber das Wesen von Liturgie ist, dass diese beiden Seiten nicht auseinandergerissen werden können. Deshalb wehre ich mich immer, wenn Leute sagen, das Entscheidende sei das Innerliche. Nein, sage ich, in der Liturgie ist das Entscheidende, dass das Äußerlich verbunden ist mit einem Innerlichen, dass das Äußere nicht äußeres Getue bleibt, leere Formen, sondern dass diese Formen, die wir pflegen, mit denen wir mit Ehrfurcht umgehen, dass sie Träger einer unsichtbaren Wirklichkeit sind, letztlich, dass sie Medium sind der Begegnung von Gott und Mensch.
Seit wann spricht man denn in der Kirche von Liturgie?
Das ist etwas schwierig zu sagen, weil der Liturgiebegriff zwar auch in der Heiligen Schrift vorkommt, dort aber gerade nicht für den Gottesdienst verwendet wird. Wir können eigentlich sagen, Liturgie als Terminus technicus, das ist etwas, was in der Neuzeit aufkommt, eigentlich erst nach der Reformation, und in der katholischen Kirche eigentlich als Terminus technicus, als Fachbegriff für den Gottesdienst, vor allen Dingen dann im 20. Jahrhundert.
Wir werden uns sicherlich auch noch genau über Liturgiereformen, über einzelne Schritte unterhalten, die an der Liturgie etwas verändert haben. Aktuell wird ja wieder über die Liturgie diskutiert, über die lateinische Messe, die wieder regulär gefeiert werden soll. Ist denn Liturgie etwas, was sich aus Dekreten, aus Erlässen, aus Reformen durch Konzile ergeben hat? Oder ist Liturgie, kann man sagen, auch ein Stück weit gewachsen?
Also Herr Schwab, ich muss Ihnen jetzt leider einmal widersprechen. Die lateinische Liturgie wird nicht wieder eingeführt. Die lateinische Liturgie hat es immer gegeben. Sie ist nur an relativ wenigen Orten regelmäßig gefeiert worden. Auch die erneuerte Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kann legitimerweise auf Latein gefeiert werden. Ich könnte Ihnen auch Kirchen in meiner Heimat nennen, wo dies regelmäßig geschehen ist. Insofern geht es bei dem, was da neu eingeführt wird, nicht um die Frage der Sprache. Die Sprache ist ja da was Sekundäres. Aber die Frage, die Sie dann im Anschluss gestellt haben, ist natürlich eine Frage, was bedeuten eigentlich die Formen, was bedeuten die Erlasse? Sie sind ein Hilfsmittel. Sie sind ein Hilfsmittel dazu, dass die Gemeinschaft der Kirche in einer geordneten Weise Gottesdienst feiert, dass nicht jeder selbst gleichsam der Erfinder seines Gottesdienstes wird, sondern dass ich auch mit meinem Glauben, mit dem, was ich glaube, mit dem, was ich selbst empfangen habe, auch vielleicht sogar mit meinen Glaubensfragen und Glaubenszweifel, mich hineinbegeben kann in eine Form des Gottesdienstes, die nicht ich zu verantworten habe, sondern die die größere Gemeinschaft verantwortet. Und deshalb brauchen wir auch ein Amt, was diesen Gottesdienst ordnet. Deshalb brauchen wir liturgische Bücher. Deshalb brauchen wir auch gelegentlich Ermahnungen, die uns sagen, was nicht sein soll. Deshalb brauchen wir mindestens genauso, aber auch immer wieder Impulse, dass wir den Gottesdienst so angemessen feiern, der Sache angemessen, den Menschen angemessen, dass dieser Gottesdienst ein fruchtbarer Gottesdienst ist, zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen.
Also Liturgie kennzeichnet sich ganz wesentlich dadurch, sagen Sie jetzt, dass ich mich in etwas hineinbegeben kann, was formell einfach auch vorgegeben ist, wo ich nicht selber bestimmen kann, wie es abläuft. Für uns ist ja Liturgie oft, man kann sagen, der Rahmen für den Gottesdienst. Und weil der im Wesentlichen in jeder Messe der gleiche ist, muss das auch nicht erklärt werden oder wird das auch nicht erklärt. Viele Menschen, die heute aber der Kirche ferner stehen, die bräuchten eine solche Erklärung. Für sie ist die Liturgie eher, man kann sagen, vielleicht eine Hürde. Muss man die Liturgie kennen, um den Gottesdienst mitfeiern zu können? Ist es vielleicht ein Anliegen auch der Liturgiewissenschaft, Liturgie verständlich zu machen?
Also ich denke, natürlich kann ich Gottesdienst mitfeiern, Liturgie mitfeiern, auch wenn ich Liturgie nicht kenne. Mitfeiern in dem Sinne, dass ich zu Gast bin dort, wo andere Menschen feiern. Und ich denke, viele werden es schon erlebt haben, dass sie irgendwo dazugestoßen sind, vielleicht gar nicht wussten, was für ein Gottesdienst gefeiert wurden, aber gemerkt haben, hier ist eine dichte Atmosphäre, oder so, wie es in der Heiligen Schrift mal steht, dass die Menschen sagen, bei euch ist Gott. Dennoch muss man nüchtern wohl sehen, Liturgie ist natürlich eine geprägte Form. Und wenn ich eine geprägte Form habe, dann ist das nicht etwas, was ich mit der Muttermilch bereits kennengelernt habe, sondern etwas, in das ich hineinwachsen muss, gewisserweise, wo ich etwas lernen muss. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Besuch im Fußballstadion. Wenn Sie zum ersten Mal in ein Fußballstadion kommen, dann werden Sie auch mit großen Augen dort stehen und sich wundern, was etwa vor dem ersten Anstoß des Balles schon an rituellen Dingen dort abläuft, wie also die Spieler begrüßt werden, wie die ganze Masse dort also akklamiert, wie fast im Gottesdienst und sich freut, dass die Stars auftreten. Nur wer häufiger daran teilnimmt, wird auch selbst diese Sprache verstehen, sie selbst mitsprechen können. Und ich denke, dass das auch in der Liturgie eine Rolle spielt. Ich muss hineinwachsen und dazu gehört auch, dass mir Menschen helfen, hineinzuwachsen, dass sie mir das, was man erklären kann und erklären soll, auch erklären. Wir haben dafür einen Fachbegriff, der vielleicht etwas besser ist als erklären und besser als verstehen. Es ist der Begriff der Mystagogie. Der Begriff der Mystagogie meint, den Menschen soll geholfen werden, zu entdecken, dass diese äußeren Formen, dass das, was dort gesagt, getan, gesungen wird, dass dies Träger eben einer unsichtbaren Wirklichkeit ist, dass sich hier tatsächlich ein Mysterium vollzieht. Und Mysterium, das heißt etwas Äußeres, was Träger eines Inneren ist. Das ist das ganze Geheimnis von Liturgie. Und wer daran hineingeführt worden ist oder wem geholfen worden ist, das mit den Augen des Glaubens zu sehen, der feiert tatsächlich Liturgie auch dann mit, wenn er im Einzelfall vielleicht einen Text nicht versteht oder irgendetwas auch noch nicht kennt.
Solche Mysterien, solche Elemente des Gottesdienstes wollen wir gleich näher betrachten in unserer Sendung heute zum Thema Liturgie, Mitfeiern und Verstehen. Unser Gast ist Professor Winfried Haunerland, Lehrstuhlinhaber für Liturgiewissenschaft an der Universität München. Gleich wollen wir fragen, warum wird zum Beispiel gekniet in der Kirche? Warum beginnen wir den Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen? Dazu gleich mehr. Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Zum Thema heute Liturgie, Mitfeiern und Verstehen. Darüber sprechen wir mit Professor Winfried Haunerland. Der ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität in München. Herr Professor Haunerland, in dieser Sendung wollen wir ein bisschen versuchen, Liturgie ein Stück weit verständlicher zu machen, hinter diese Elemente, die Symbole, hinter die Mysterien zu schauen. Einiges, was zur Liturgie gehört, können wir jetzt vielleicht ein bisschen erklären. Beginnen wir doch ganz einfach schon mal am Beginn des Gottesdienstes, am Beginn der Messe. Wenn der Priester in den Altarraum eingezogen ist, dann wendet er sich dem Volk zu und eröffnet mit dem Kreuzzeichen den Gottesdienst. Wie würden Sie einem Nichtchristen, einem Laien, die Symbolik des Kreuzzeichens erklären?
Das Kreuzzeichen hat zwei Dimensionen, die vielleicht zentral oder wichtig sind. Das einerseits ist es eben das Kreuzzeichen selbst, dass der Einzelne sich bekreuzigt von oben nach unten, von links nach rechts und damit das Kreuz nachschlägt, was das Zeichen unseres Herrn Jesus Christus ist. Er ist am Kreuz gestorben. Das heißt, wer sich so bekreuzigt, wer also dieses Kreuzzeichen über sich macht oder auch wer das Kreuz auf die Stirn zeichnet, auf den Mund, aufs Herzen, der bekennt sich schon allein mit dem, was er mit seiner Hand tut, zu Jesus Christus als dem Gekreuzigten. Das Zweite ist aber, dass wir bei diesem Kreuzzeichen dann sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit bekennen wir uns zum dreifaltigen Gott. Lassen uns also gleichsam von Christus noch einmal mit hineinnehmen in das Geheimnis Gottes, was eben ein Geheimnis ist, in dem Gott sich als der dreieine Gott uns offenbart hat, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Und in dem dies am Beginn eines Gottesdienstes, fast am Beginn eines jeden Gottesdienstes gesagt wird, indem das Kreuzzeichen mit der Anrufung der Dreifaltigkeit am Beginn eines jeden Gottesdienstes gemacht wird, wird ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. Alles das, was jetzt kommen wird, steht im Geheimnis des Gekreuzigten und im Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Deshalb ist das Kreuzzeichen auch ein Zeichen, was wir am Beginn vom Gebet machen. Dann, wenn Menschen zu gemeinsamen Gebet zusammenkommen vor dem Essen, aber eben auch dann, wenn ein Gottesdienst gefeiert wird, gleich ob es eine Andacht ist oder ob es ein Gottesdienst mit dem Papst auf dem Petersplatz ist. Christen versammeln sich im Geheimnis des Gekreuzigten und im Geheimnis des dreifaltigen Gottes.
So kann man sagen, dass dieses Kreuzzeichen vielleicht auch ein Bekenntnis, eine Besinnung auf den eigenen Glauben ist, auf das, was den Glauben ausmacht, das Bekenntnis zum dreieinigen Gott. Wenn wir den Ablauf der Messe weiter nachvollziehen, dann kann man auch schon allein äußerlich wahrnehmen, der Priester trägt ein Messgewand. Herr Professor Haunerland, darf der Priester ohne ein liturgisches Gewand denn nicht zelebrieren?
Wir haben ja eben schon gesprochen, dass die Liturgie geordnet ist durch die Kirche, durch die kirchliche Gemeinschaft. Und diese kirchliche Gemeinschaft hat seit vielen Jahrhunderten geordnet, dass der Priester ein liturgisches Gewand trägt und sogar auch, welches liturgische Gewand er trägt. Sie hat dabei Anleihen genommen an höfischer Kleidung, das heißt durchaus an Kleidung, die gar nicht ursprünglich kirchlichen, religiösen, gottesdienstlichen Ursprungs ist. Aber diese Kleidung hat eine wichtige Funktion bis heute, dass sie deutlich macht, wer immer jetzt hier gottesdienstlich handelt, handelt nicht als Privatmann. Es geht nicht um das, was er selbst will, sondern er handelt hier in einer Aufgabe, er handelt hier im Namen der Kirche und gerade beim priesterlichen Dienst, er handelt hier auch noch einmal im Namen Christi, der das Haupt seiner Kirche ist. Und eine liturgische Kleidung, die den Priester ganz umhüllt, die Albe, das Messgewand, macht sehr deutlich, was immer er darunter trägt, was immer er auch an Individualitäten vielleicht hat, ist jetzt zumindest zweitrangig, soll zurücktreten. Dazu kommt noch einmal, dass die Stola ein Amtszeichen ist, was auch deutlich macht, er ist jetzt auch der bevollmächtigte Diener. Er macht es nicht, weil er besonders begabt ist, sondern weil er von der Kirche und von Christus selbst durch die Weihe dazu eingesetzt worden ist. Und deshalb ist es eben der Normalfall, dass eben auch diese Kleidung getragen wird. Ich sage der Normalfall, weil es natürlich Verfolgungssituationen gegeben hat oder auch heute im Einzelfall Situationen geben kann, wo Menschen vielleicht nicht in der Lage sind, weil sie eben irgendwo leben, wo also keine Kirche zur Verfügung steht und wo sie dann vielleicht auf das eine oder andere verzichten müssen. Aber die Tatsache, dass diese Menschen in der Regel sehr traurig sind, dass sie darauf verzichten müssen, kann für uns kein Grund sein zu sagen, diese Kleidung, diese Signale, diese Symbole sind uninteressant und wir können sie weglassen. Das ist sicherlich, wo das schon mal geschehen ist, einfach etwas gewesen, wo man sagen muss, das musste korrigiert werden. Und ich denke, soweit ich den Überblick habe, diese Dinge sind auch längst korrigiert.
Also die Messgewänder gehören ganz fest zur Liturgie, zur Feier der Messe in der katholischen Kirche. Interessanterweise tragen ja auch die Messdiener, die Ministranten, ein eigenes Gewand, ein rockartiges Gewand. Ist das dieselbe Intention, die dahinter steckt?
Also man kann im Prinzip sagen, dass alle, die einen liturgischen Dienst tun, sinnvollerweise auch liturgische Kleidung tragen sollen, um damit deutlich zu machen, dass sie jetzt eben hier für die Gemeinde, aus der Gemeinde heraus, aber vor allen Dingen auch einen Dienst für die Gemeinde tun und dass sie damit auch ein Stück mit ihrer Person zurücktreten. Das ist bei den Ministranten immer üblich gewesen, sicherlich auch, weil die Ministranten in der Neuzeit eine Art Klerikerersatzdienst auch taten. Aber ich bin froh, dass es auch jetzt, wo die Frage des Klerikerersatzes längst nicht mehr die Frage ist, dass es dabei geblieben ist, weil damit auch das, was ich mit meinen Augen sehe, noch einmal auch die Personen mit ihren ganzen Eigenheiten ein Stück zurücknimmt. Und wenn man weiß, wie bunt unsere Mode heute geworden ist, wie vielfältig sie bei Jung und Alt ist, dann hat diese gemeinsame Kleidung, die einheitliche Kleidung durchaus auch die Funktion, mich zur Ruhe kommen zu lassen, indem ich mich eben nicht erfreuen oder aufregen muss über dies oder jenes, was vielleicht jetzt ich im Moment gerade sehen kann. Man kann von daher natürlich auch fragen, warum tragen unsere Lektoren, warum tragen Kommunionhelfer keine liturgische Kleidung? Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer, wenn in einer Gemeinde es üblich ist, dass auch die Lektoren und vor allen Dingen auch die Kommunionhelfer liturgische Kleidung tragen, weil die Begründung, die ich für die Ministranten gegeben habe, prinzipiell auch für diese Dienste möglich sind. Meist sagt man, wir tun das deshalb nicht, weil diese Dienste nur für einen bestimmten Moment aus der Gemeinde nach vorne treten und dann einen Akt setzen. Sie lesen die Lesung oder sie teilen mit die Kommunion aus. Aber das wäre für mich also keine Sache, wo ich sagen muss, das muss so sein. Wenn es eine andere Tradition gibt, würde ich die immer auch pflegen. Denn das, was für den Priester, für die Ministranten gilt, könnte für andere in ähnlicher Weise gelten.
Ein weiteres, man kann sagen, äußerliches Element der Messe, gerade der feierlichen Messe, ist der Weihrauch. Mit dem Weihrauch fast ziehen Ministranten und Zelebranten oft an Feiertagen in der Messe dann von hinten an den Reihen der Kirchenbänke vorbei, vor zum Altar. An den Feiertagen gibt es dann immer einen Ministranten, der das Weihrauchfass hält. Und dieses Weihrauchfass kommt dann an verschiedenen Stellen des Gottesdienstes zum Einsatz. Zum Beispiel schwenkt der Priester das Fass um den Altartisch herum oder in der Osterzeit schwenkt er es gegenüber der Osterkerze. Wofür steht denn der Weihrauch in der Messe?
Ich denke, es sind zwei Dinge. Sie haben gerade zuerst den Altar genannt. Der Altar ist der Ort unseres Gebetes, der Ort, auf dem ja auch das Opfer der Messe wieder Gegenwart wird. Das heißt also, wo unsere Gebete zum Himmel aufsteigen. Und wenn wir also die Gaben oder den Altar mit dem Weihrauch beräuchern, dann ist das ein Ausdruck, dass unser Gebet gleichsam aufsteigen soll, so wie der Weihrauch jetzt aufsteigt, dass unsere Gebete nicht hier auf Erden bleiben sollen, sondern vor Gottes Angesicht treten sollen. Eine zweite Dimension, die auch beim Altar gegeben ist, aber die vielleicht noch deutlicher wird, wenn der Priester das Evangeliar mit dem Weihrauch ehrt, ist eben diese Funktion auch zu zeigen, wo wir den Weihrauch benutzen, da geht es um eine Form der Gegenwart Gottes. Das heißt, hier im Wort Gottes ist Christus selbst gegenwärtig und ihn ehren wir, wenn wir das Evangeliar mit dem Weihrauch beräuchern. Ihn ehren wir, wenn das Allerheiligste beräuchert wird. Ihn ehren wir auch, wenn die Osterkerze beräuchert wird. Das heißt, diese beiden Dimensionen, einerseits Ehrung und damit zeigen, hier ist Gegenwart Gottes und andererseits Ausdruck, dass die Gebete der Versammelten, die Gebete dieses Gottesdienstes aufsteigen sollen zum Vater.
Beim Stichwort Weihrauch denke ich jetzt zum Beispiel auch an den Tag der Heiligen Drei Könige, die ja in die Häuser gehen und da dann oft also einen Behälter mit Weihrauch dabei haben, den gerne dann auch die Bewohner des Hauses bekommen können, um ihn auf den Ofen zu legen. Soll denn die Verwendung des Weihrauchs in der Liturgie auch an die Heiligen Drei Könige erinnern?
Also ich würde sagen, es gibt natürlich Beziehungen dabei, die Weisen aus dem Morgenland, so sagt es uns die Heilige Schrift, brachten eben Weihrauch, Gold und Myrrhe mit, brachten das also als Gabe für den neugeborenen König der Juden. Und daher haben die Könige, die Weisen, die drei Könige, das Weihrauch auch mit, wenn sie heute in die Häuser ziehen. Aber ich glaube, wenn es verbrannt wird, wenn es eben auch als Weihrauch wirklich aufsteigt bei der Häusersegnung, dann hat es etwas mit diesem Gebetsgedanken zu tun, dass hier eben der Segen Gottes auf diese Häuser kommen soll und unser Gebet, was aufsteigt, ist zugleich jenes Gebet, in dem wir darum bitten, dass Gott mit seinem Segen zu uns kommt.
Beim Thema Weihrauch sind wir eigentlich auch schon bei einem weiteren äußeren Zeichen, das die Messe ausmacht, wenn sich die Ministranten zum Beispiel mit dem Weihrauchfass nach der Gabenbereitung der Gemeinde präsentieren, dann schwenken sie in den Kirchenraum hinein das Weihrauchfass. Das ist dann für die Gemeinde wiederum das Zeichen zum Aufstehen. Warum steht man denn vor dem Hochgebet auf? Also was steckt hinter den Haltungen von Stehen, Knien, Sitzen?
Also die Gemeinde steht natürlich erst einmal deshalb auf, weil sie nun von den Ministranten beräuchert wird, als Zeichen, dass auch sie ein Ort der Gegenwart Christi sind und zugleich als ein Zeichen auch dafür, dass nun das Gebet der Gläubigen auch mit hinaufgetragen wird oder mit hinaufsteigen soll vor den Vater. Aber die Haltungen selbst gehören eben zutiefst zum Wesen von Liturgie, dass Äußeres und Inneres zusammenklingen muss. Das Stehen ist einerseits ein Ausdruck unseres österlichen Glaubens. Bei Tertullian gibt es den Satz, wir halten es für Unrecht, am Sonntag zu fasten oder kniend zu beten. Der Sonntag ist der Tag des Auferstehungsglaubens und deshalb war in der alten Kirche es undenkbar, am Sonntag zu knien. Am Sonntag steht man und zeigt damit, man glaubt an den Auferstandenen. Das Stehen ist aber auch ein Zeichen der Ehrfurcht. Niemand bleibt sitzen, wenn eine höher gestellte Persönlichkeit in den Raum hineinkommt. Man steht auf und begrüßt sie. Insofern ist Stehen ein Zeichen der Ehrfurcht und der Aufmerksamkeit. Es gibt auch Liturgien, in denen der Ruf kommt, steht auf, seid wachsam. Wer steht, kann nicht schlafen. Wer sitzt, kann langsam vor sich hindämmern. Andererseits müssen wir sagen, das Sitzen ist in unserer Kultur ein Zeichen oder eine Haltung, in der wir auch gut zuhören können. Es hat Zeiten gegeben, da mussten Hörer an der Universität stehend dem Professor zuhören. Das verlangt heute niemand mehr von den Studenten, sondern sie sitzen, weil sie, wenn sie sitzen, aufmerksamer sein können. Deshalb gibt es eben auch viele Momente im Gottesdienst, wo man sitzt, bei den Lesungen, bei der Predigt, wo man von daher also offener ist und sich mehr auf das konzentrieren kann, was gesagt wird. Das Knien schließlich ist dann auch ein Ausdruck der Ehrfurcht. Der Mensch macht sich klein, er geht auf die Knie, er zeigt sich und dem Gott, dass er weiß, dass Gott der Größere ist. Und insofern ist das Knien eben auch ein Zeichen der Verehrung, der Anbetung. Knien ist ein Zeichen des inständigen Gebetes, wo man Gott zeigt, dass man um die eigene Niedrigkeit weiß, aber zugleich das große Vertrauen hat, dass er der ist, der uns reich beschenken kann.
Kann man sagen, gerade vielleicht das Knien, die Bedeutung dieser Haltung in der katholischen Messe, ist das auch ein Kennzeichen der katholischen Liturgie? Mir fällt immer auf, jedem, der eine evangelische Kirche betritt, dem fällt gleich auf, da gibt es keine Kniebänke.
Tatsächlich ist in unseren Breiten das Knien eine rein katholische Haltung geworden. Sie werden allerdings auch in den Kirchen des Ostens keine Kniebänke finden. Auch dort hat das Knien eine wesentlich geringere Bedeutung, aber es gibt auch dort Gelegenheiten, wo die Menschen auf die Knie gehen. Wenn ich es recht sehe, dort aber mehr beim privaten Gebet des Einzelnen oder bei einzelnen Gebeten des Priesters, dass er auf die Knie geht. Aber das Knien ist tatsächlich in der evangelischen Kirche kaum verbreitet. Ich wüsste nicht, wo es dort einen Platz hätte. Und insofern ist es bei uns sicherlich auch ein Konfessionsmerkmal.
Was dagegen in der evangelischen Kirche noch häufiger verbreitet ist, das ist die Kanzel und ihr Gebrauch bei der Predigt im Gottesdienst. In einigen evangelischen Gemeinden wird also regelmäßig von der Kanzel aus gepredigt, während diese Kanzel in katholischen Kirchen nur noch meist noch kunsthistorischen Wert hat. Was steht denn da für ein Umdenken dahinter? Warum wird heute in der katholischen Kirche vom Altar aus gepredigt, nicht von der Kanzel?
Die Predigt war im Spätmittelalter und auch in der Neuzeit nicht integrierter Teil der Messfeier, sondern die Predigt war eigentlich entweder eine Unterbrechung der Messfeier oder sie ging auch dem Amt voraus oder folgte auf das Amt, den feierlichen Gottesdienst. Insofern war die Predigt nicht Teil der Messfeier, sondern konnte irgendwo gehalten werden, wo sie unter akustischen Bedingungen besonders günstig war. Und das war natürlich vor allen Dingen dort der Fall, wenn man die Kanzel in das Schiff der Kirche hineinschob, vielleicht an die zweite oder dritte Säule. Und wenn Sie sich noch vorstellen, dass es ja auch lange Kirchen gegeben hat, in denen es keine Bänke gab, wo die Menschen sich also dann gut im Schiff der Kirche zur Kanzel drehen konnte, dann ist auch verständlich, die Kanzel mit ihrem Dach, der gleichzeitig eine Art Schaltrichter ist, war ein Ort, von dem man aus gut predigen konnte. Es gibt auch Zeichnungen aus der Reformationszeit, wo Prediger mit einer tragbaren Kanzel praktisch auch nach draußen gingen und dort den Menschen eben verkündete, was zu verkünden ist. In der evangelischen Kirche hat die Predigt den zentralen Stellenwert auch im Sonntagsgottesdienst bekommen. Deshalb ist die Kanzel dort von vornherein auch ein wichtigerer Ort, auch für den sonntäglichen Gottesdienst. Es gibt ja sogar Kanzelaltäre, wo die Kanzel direkt über dem Altar ist und wo man eigentlich die vollständige Ausrichtung auf den Altar zugleich die vollständige Ausrichtung auf die Kanzel ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hat nun gesagt, dass die Predigt, die Homilie, integrierter Bestandteil der Messfeier ist. Und genau das führte jetzt zu der Schwierigkeit, wenn man vom Altar erst einen langen Weg zur Kanzel geht, wenn die Menschen sich gleichsam jetzt nochmal zur Kanzel umdrehen müssen oder wenn man nochmal sehen muss, dass viele Bänke jetzt auch vor der Kanzel stehen, dann wird dies genau nicht als eine Einheit wahrgenommen. Und das führte dazu, dass der Ort der Verkündigung, der Ambo, geschaffen worden ist, der meist eben in der Nähe des Altars so steht, dass man von dort die Schrift vorlesen kann und auch predigen kann. Man muss natürlich sagen, nicht alle Ambonen sind geglückt. Nicht alle Orte der Verkündigung sind wirklich würdige Verkündigung. Gerade in der ersten Zeit, in den ersten Jahrzehnten nach dem Konzil sind manchmal auch sehr behelfsmäßige Lösungen gewählt worden, die nicht befriedigen. Und ein Problem bleibt natürlich, die große Bedeutung der Verkündigung, die durch eine mächtige Kanzel in einem Raum gezeigt wird, wird in der Regel durch einen noch so schönen Ambo nicht zum Ausdruck gebracht werden. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich auch noch auf der Suche sind, wie Orte der Verkündigung so aussehen können, dass sie einerseits deutlich machen, sie gehören zur Messfeier dazu. Es ist die eine Feier, die sowohl die Verkündigung als auch den Eucharistieteil einschließt, aber es sind auch wirklich eigenständige Orte, die auch die Aufmerksamkeit gut auf sich ziehen.
Damit müssen wir jetzt, wenn wir bei den Elementen der Messe sind, auch noch unbedingt auf den Ablauf der Gesänge eingehen, auf das sogenannte Ordinarium, wie es sicherlich auch für die katholische Messfeier ganz, ganz zentral ist. Da gibt es einfach Gesänge, die immer wiederkehren, das Kyrie, das Gloria, das Sanctus und das Agnus Dei etwa. Dabei ist teilweise sogar der Wortlaut vorgeschrieben, Professor Haunerland. Beim Sanctus gibt es eigentlich nur einen gültigen Wortlaut, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Warum ist das so vorgeschrieben? Warum gilt ein Lied, in dem vielleicht nur die Heiligkeit Gottes besungen wird, eigentlich nicht als Sanctus?
Der Text des Sanctus ist ein Zitat aus Jesaja 6. Jesaja 6 ist die große Berufungsvision des Propheten, wo der Prophet den Himmel offen sieht, den Thron Gottes und vor dem Thron die Engel, die rufen: Heilig, heilig, heilig. Dieser Gesang der Engel wird von uns jetzt in der Eucharistiefeier aufgenommen. Wir vereinen uns also, indem wir ihren Text singen, mit den Engeln. Und insofern macht dieses Zitat in einer Dichte wie wenige andere Elemente in der Messfeier deutlich, das, was wir jetzt hier auf Erden tun, steht in einer direkten Verbindung mit dem, was vor dem Thron Gottes selbst geschieht. Das heißt, irdische Liturgie und himmlische Liturgie hängen eng miteinander zusammen. Oder wir Menschen wissen uns jetzt in dieser Stunde vor dem Thron Gottes. Und kein anderes Loblied, nichts anderes, was noch so schön sein kann, kann dies so deutlich und so gültig zum Ausdruck bringen wie dieses Zitat aus Jesaja 6.
Bei Radio Horeb haben Sie eingeschaltet. Wir sprechen heute über Liturgie, Mitfeiern und Verstehen mit unserem Studiogast, der uns von der Universität München zu uns ins Studio gekommen ist, Professor Winfried Haunerland. Er ist Lehrstuhlinhaber für Liturgiewissenschaft hier an der Universität. Gerade haben wir es schon gehört, das Sanctus ist natürlich ein fester Bestandteil in der Liturgie, in der katholischen Messe. Da kommt es auch auf den Wortlaut an. Bevor wir gleich nochmal auf die Gottesdienstsprache eingehen wollen, Herr Professor Haunerland, wollen wir noch auf ein anderes ganz zentrales Element der Messe eingehen, auf den Altar. Mit der Liturgiereform durch das Zweite Vatikanische Konzil hat sich etwas Entscheidendes geändert, das für jeden sichtbar ist. Oftmals wurde die Kirche sogar neu eingerichtet durch einen Volksaltar im Gegensatz zum Hochaltar, von dem aus früher zelebriert wurde. Früher sprach der Priester die Gebete also mit dem Rücken zur Gemeinde, zum Hochaltar hingewandt. Heute steht der Priester üblicherweise am Volksaltar, dem Volk zugewandt. Bei beiden gibt es aber Argumente dafür und dagegen. Warum wird diskutiert über den Altar als Ort der Zelebration?
Nach der Liturgiereform ist tatsächlich der Altar und die Zelebrationsrichtung zu einem Kennzeichen an vielen Stellen geradezu geworden für die ältere Form des römischen Ritus und für die neuere Form des römischen Ritus. Prinzipiell muss man sagen, diese Gegensätzlichkeit ist auch nicht ganz korrekt. Auch im alten Messbuch gibt es durchaus Rubriken, die darauf hinweisen, was zu tun ist, wenn der Gottesdienst oder wenn der Priester in Richtung der Gemeinde schaut und wenn er eben nicht in Richtung der Gemeinde schaut. Die ältere Form war nur, die im Mittelalter vorherrschende Form war die Form, dass man zum Osten hin zelebriert. Und diese Richtung auf den Osten hin ist schließlich immer mehr daraufhin zugespitzt worden, dass man in Richtung des Altars zelebriert. Der Altar hatte aber einen hohen Aufbau, sodass der Priester eben auf den Altar schaute und die Gemeinde gemeinsam mit ihm in dieselbe Richtung schaute. Das Zweite Vatikanische Konzil hat überhaupt nichts über den Altar und über die Zelebrationsrichtung gesagt, aber es gab wenige oder kurze Zeit nach der Verabschiedung der Liturgiekonstitution ein Gespür dafür, dass man sagte, wenn also die tätige Teilnahme aller am Gottesdienst das eigentliche Reformprinzip ist, was die Konzilsvätern uns vorgegeben haben, ist es dann nicht auch wichtig, dass die Gemeinde sieht, was auf dem Altar geschieht? Und ist dies wirklich ein Widerspruch zu dem, was vorher geschehen ist? Die gemeinsame Ausrichtung auf den Altar ist ja auch dann gegeben, wenn der Altar in der Mitte steht und der Priester und die Gemeinde um den Altar versammelt sind. Natürlich, in vielen Kirchen, die den Wegecharakter haben, sieht das natürlich heute eher so aus, der Priester steht hinter dem Altar, die Gemeinde ihm gegenüber auf der anderen Seite. Aber die eigentliche Grundidee war, wir sind um den einen Altar versammelt und alle können auch sehen, was auf diesem Altar geschieht, nämlich dass Brot und Wein, die wichtigsten Zeichen der Eucharistiefeier, auf dem Altar liegen. Und diese Zeichen sind ja die sichtbaren Zeichen, die uns auch einladen, zum eucharistischen Mahl nachher zu treten. Dass dann also eine Gegenüberstellung zwischen Hochaltar und Volksaltar entstanden ist, hängt mit der misslichen Situation zusammen, dass also in der Regel der alte Hochaltar für eine solche Zelebration nicht geeignet war, meist weil er zu weit weg war und eben weil er einen Aufbau hatte. Der Tabernakel stand auf ihm, so dass man sich entscheiden musste, entweder weiterhin in der weiten Entfernung von der Gemeinde zu zelebrieren oder auf einem zweiten Altar vor der Gemeinde. Einen solchen zweiten Altar hat es früher auch schon mal gegeben, mit dem Kreuzaltar vor dem Lettner, als die Kirche in einen Chor für die Mönche geteilt war und ein Chor für das und ein Schiff für das Volk. Insofern hat es das immer schon mal gegeben, dass es mehrere Altäre gegeben hat, aber die nachkonziliaren Dokumente haben eigentlich sehr früh darauf gedrängt, dass jede Kirche nur einen Altar haben soll. Und dort, wo eben zwei Altäre heute noch stehen, gibt es dann diese eigenartige Gegenüberstellung von Hochaltar und Volksaltar. Der Begriff Volksaltar ist auch eher ein spontaner Begriff, der auch in den Dokumenten nicht steht. Ich wünschte mir in allen Kirchen einen zentralen Altar, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber der andererseits auch so gestaltet ist und so im Verhältnis zu den Menschen steht, dass sie nicht die Aufmerksamkeit auf den Priester, sondern wirklich auf den Altar und die Gaben lenkt.
Sicherlich vielleicht genauso wichtig wie der Altar und sein Ort ist die Sprache, in der die Messe gefeiert wird. Ebenfalls eine Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils hatte zur Folge, dass die Messe ab da dann in der Muttersprache gefeiert wurde und bis heute noch gefeiert wird. Warum hat sich denn die Kirche damals zu diesem Schritt entschieden? Sollte dadurch die Gemeinde mehr einbezogen werden?
Das Zweite Vatikanische Konzil hat lediglich gesagt, dass den Volkssprachen größerer Raum eingeräumt werden soll, hat dabei auch gesagt, die lateinische Sprache bleibt die Sprache der Kirche und sie bleibt auch die Sprache der Liturgie. Aber das Konzil hatte gleichzeitig das Prinzip der tätigen Teilnahme als das grundlegende Prinzip für die Erneuerung der Liturgie beschlossen. Und es hat sich innerhalb von 3,5, 4 Jahren gezeigt, dass eine wirkliche tätige Teilnahme der Gläubigen im Regelfall nicht möglich ist, wenn viele und wichtige Teile auch in einer Sprache bleiben, die den Menschen nicht ohne weiteres zugänglich ist. Und das hat dazu geführt, dass sehr schnell innerhalb von 4 Jahren die Möglichkeit eingeräumt wurde, alle Teile der Messfeier in der Volkssprache zu sprechen, zu singen. Und für mich ist das Interessante dabei, dass dies fast automatisch überall dankbar angenommen wurde. Das heißt, hier gab es auch offensichtlich eine Erwartungshaltung, die leider dazu geführt hat, dass man selbst die Ordinariumsgesänge, wie das Gloria, wie das Sanctus, wie das Agnus Dei oder das Credo oder das Vaterunser auch, dass man diese Gesänge auch in vielen Gemeinden überhaupt nicht mehr auf Latein singen kann. Das ist ein Verlust, weil wir als Weltkirche natürlich auch Elemente brauchen, in denen wir miteinander feiern können, wenn wir in untersprachlichen Sprachen feiern. Das, was in anderen Kulturen jetzt mühsam mit dem Englischen hergestellt wurde, hatten wir ja längst. Wir waren als globalisierte Größe, hatten wir immer unsere gemeinsame Sprache. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, die Volkssprache als die Gebetssprache, die Verkündigungssprache, dahinter will keiner zurück. Und selbst bei der jetzt wieder größeren Möglichkeit, nach der älteren Form zu feiern, ist ja ausdrücklich vom Papst sofort gesagt worden, dass also auch die Möglichkeit eingeräumt werden soll, die Lesungen zumindest auch in der Volkssprache vorzutragen. Dazu muss es aber noch entsprechende Möglichkeiten müssen dazu noch geschaffen werden.
Herr Professor Haunerland, bald sind wir am Ende der Sendezeit. Ich möchte Sie jetzt noch mal fragen, Sie sind selbst Priester. Sie sind seit vielen Jahren ein intimer Kenner der Liturgie, wie sie gewachsen ist durch alle Reformen hindurch. Wenn Sie die Messe feiern, Herr Professor Haunerland, was ist für Sie wichtig, damit die Liturgie zu Ihrem Recht kommt?
Wenn ich Gottesdienst feiere, bemühe ich mich, den Gottesdienst, so wie er erst einmal von der Kirche vorgegeben ist, gut ins Wort kommen und in die Gestalt kommen zu lassen. Das heißt, ich bemühe mich, selbst auch Hörer des Wortes zu sein und zu hören, was sagt denn die Schriftlesung heute? Ich gehe grundsätzlich auch bei der Gestaltung von besonderen Gottesdiensten immer erst einmal aus von der Leseordnung und frage, hat sie uns etwas zu sagen? Und es muss schon einen guten Grund geben, wenn von dieser Leseordnung bei bestimmten Festen oder bei bestimmten Kasualien abgewichen wird. Das Gleiche gilt auch für die liturgischen Texte. Zu schauen, was die Liturgie mir gleichsam für eine Hülle gibt, in die ich einsteigen kann und von der ich mich auch tragen lassen kann. Für mich ist wichtig, dass ich nicht jeden einzelnen Text verantworten muss, sondern dass dieser Text mich auch führen kann. Und von daher bemühe ich mich dann auch, einzudringen in diese Gestalt des Gottesdienstes und mich selbst auch zum Diener dieser Gestalt zu machen, so zu feiern, dass die Menschen nicht am Ende sagen, was hat er es schön gemacht, sondern dass sie wirklich sagen, es war ein Gottesdienst, der uns in die Kommunikation mit Gott geführt hat. Und wenn das irgendwo aufleuchtet, dann denke ich, war es ein würdiger Gottesdienst.
Liturgie mitfeiern und verstehen, das war heute unser Thema bei Radio Horeb. Unser Gast war Professor Winfried Haunerland. Er ist Liturgiewissenschaftler, Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität München. Herr Professor Haunerland, ganz herzlichen Dank. Sie haben uns sicherlich einiges erschlossen von den Symbolen, die die Liturgie enthält. Ich denke, wer zugehört hat, der kann sicherlich die Messe in Zukunft ein Stück weit auch bewusster mitfeiern und mitvollziehen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten, ins Studio zu kommen. Ihnen, liebe Hörer, sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Nachmittag. Alles Gute.